hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst mal wieder einen schönen guten Abend. Hier begrüße ich Sie aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend zur Sendung Westendradio, die Ausgabe am 11. April. Heute bei mir zu Gast sind Stefan Sachsen, Steinbildhauer und Markus Keuler, Holzbildhauer. Das hat seinen guten Grund. Am Samstag, den 13. findet hier die Ausstellungseröffnung statt. 25 Jahre Steinbildhauerei im Westend und gleichzeitig gibt es hier den Tag der offenen Tür der Bildhauerwerkstätten. Die präsentieren sich dann auch hier. Die beiden haben viel Musik mitgebracht. Das hören Sie jetzt gleich. Hier am Mikrofon begrüßt Sie Windy Jakob und jetzt kommt der erste Musiktitel, ausgewählt von Markus Keuler. Und wer das ist, das sagt er Ihnen gleich selbst.
Wake up, running on the sacred ground, searching the scrapyard for my dirty crown. I've been walking a very long time. Baby child up on your mama's knee, 35 angels looking after me. They've been watching with eyes so wide. In a sea of steel, I've seen a golden glow, screaming the message anyone could know. Like a walking translation on a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Take my time for her riches. Wait for the diamonds to ripen in the ditches of love around here. Things are never as they appear. Got a natural pearl in my calloused hand. Save for the girl who could really understand what it takes to save the gold from the alchemy. From a rusted hood, I've seen the stars fall about, screaming the message for anyone to find out. Like a walking translation down a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Hush now, baby, dream sweet things. Mama gonna bring your anvil some way, and she will let it go. You won't even know. Cause the chrome do rust and the dust do shine. Broken could be golden in its very own time. You can be sure. You won't even know what for. Now I'm down in a junk on a darkened day, searching through the prizes others throw away. Like a walking translation on a street of lies, singing these scrapyard lullabies. Wake up running on the sacred ground, 35 angels leading her around. Like a walking translation down a street of lies.
Ich darf nun meine Gäste begrüßen. Das sind Markus Keuler und Stefan Sachsen. Erstmal schönen guten Abend.
Moin, moin.
Ja, Stefan war schon öfter bei mir, Steinbildhauer, aber Markus Keuler zum ersten Mal hier in der Sendung Westernradio. Und ich frage dich mal, das war dein Musiktitel. Wir haben festgestellt, wir haben den mal gemeinsam gesehen.
Das stimmt, ja. Ja, bei mir war das damals die Übergangszeit, als ich von Hamburg nach Bremen gezogen bin fürs Studium. Und habe dann in Bremen hier das im Radio gehört, dass Karten verlost wurden für dieses Konzert von Chris Whitley. Und habe mich da, habe da schnell angerufen. Radio Bremen 2 hat damals immer sowas verlost. Und dann habe ich das tatsächlich gewonnen und habe dann noch eine Mitbewohnerin aus Hamburg mitgenommen und wir sind hier ins Konzert gegangen. Und die Musik kam aber eigentlich aus meinen Hamburger Connections, dass ich den da kennengelernt hatte. Deshalb ist das so eine schöne Verbindung sozusagen von Hamburg hierher. Deshalb habe ich das so reingenommen in das Programm.
Ja, wunderbar. Verbindung ist auch, wir waren beide im Konzert, nur wir kannten uns da noch nicht.
Stimmt.
Das habe ich festgestellt. Dass, die haben ja sehr schöne Konzerte gemacht, die wurden auch dann live im Radio übertragen.
Ja, allerdings. Radio Bremen 2 hat da ja sowieso tolle Sachen immer gemacht, dass die alte Konzerte dann auch, wenn man da nachgefragt hat und sehr freundlich war, dann haben die nochmal gespielt. Das fand ich super.
Ja, das ist ganz schön. Also wie gesagt, schöne Musik. Stefan hat sich sicherlich auch was Schönes ausgesucht, da kommen wir gleich zu. Ja, ihr seid jetzt hier, weil in 2 Tagen beginnt hier die Vernissage der Steinbildhauer, also die Jubiläumsausstellung 25 Jahre Steinbildhauerei im Westend. Und außerdem gibt es einen Tag der offenen Tür. Das sind die Bildhauerwerkstätten. Da genau. Macht Markus Keule auch mit. Du bist, ja, wer sind denn deine Kollegen? Vielleicht kann man die auch mal nennen.
Ja, also ich mache das so, also Stefan macht ja schon seit 25 Jahren halt hier die Steinbildhauerei und hat uns irgendwann mit ins Boot geholt. Und uns, das sind im Moment vor allen Dingen Annegret Konn und ich. Ich mache die Holzbildhauerkurse und Annegret Konn macht die Modellierkurse in erster Linie. Und dann haben wir gedacht, wenn doch die Steinbildhauer sowieso immer ausstellen, können doch eigentlich die anderen auch ein bisschen mit ausstellen. Und wir machen dann also eine Ausstellung separat in den Bildhauerwerkstatträumen, während Stefan sozusagen im Foyer ist.
Mhm. Vielleicht mal ein bisschen zu deiner Person. Ich dachte ja erst immer, du wärst richtig ein richtiger Hamburger Jung.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch so ein ganz bisschen so einen Einschlauch davon, ne?
Mhm. Vielleicht mal ganz kurz skizziert. Du hast eigentlich mal gelernt Tischler.
Genau, und deshalb bin ich nach Hamburg gegangen. Eigentlich komme ich aus Bremen. Bin tatsächlich einer der wenigen, die hier, also allerdings aus Bremen-Nord, das gilt ja schon gar nicht mehr so richtig als Bremen. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen und bin dann aber ziemlich schnell, habe das Weite gesucht und bin in Hamburg für die Ausbildung gewesen zum Tischler, genau.
Und wie war denn der Weg nach Bremen?
Ja, das war schon jetzt die Zeit, in der das schon schwierig war, in Deutschland überhaupt noch was zu finden mit Professoren, die Bildhauerei in der figürlichen Art sozusagen angeboten haben. Das waren eigentlich, das hat sich halt total verändert, das ganze, die ganze Landschaft. Und in Bremen war Altenstein noch einer der jüngsten Professoren. Und den habe ich halt auch noch mitgekommen.
Und Otto war doch auch nicht
da. Ja, der war gar nicht, Otto war gar nicht zu meiner Zeit. Der war schon eine Generation vorher. Als ich angefangen habe, war der schon fertig.
Ehrlich?
Da war der schon in Rente.
Ach. Du musst immer ins Mikrofon sprechen damit.
Ach so, okay. Ja, naja, das war ein kleiner.
Das schneiden wir dann. Also dann habt ihr beide bei dem Professor Altenstein studiert.
Ja.
Genau. Allerdings Stefan halt war gerade fertig, als ich kam, sozusagen.
Mhm. Eine Generation. Was macht denn seine Art so aus? Ist das so eine Koryphäe?
Jetzt von Altenstein?
Ja.
Naja, ja, er ist figürlich, was uns beide natürlich angesprochen hat. Und ich fand ihn als Professor relativ offen. Das heißt also, die Resultate dann der Studenten der Klasse waren sehr vielfältig. Also man kann ihn nicht als übermaßen dominant bezeichnen, dass er irgendwie prägend oder gerne prägend war, sondern er hat die Leute machen lassen, was ja auch gut ist, und hat sie da unterstützt, wo er konnte halt. Ne? Also ich habe das eigentlich so sehr genossen, die offene Art. Und ja, jeder zieht sich ja so das raus, was ihm wichtig ist, das Aktzeichnen, das Aktmodellieren. Wir hatten damals tolle Werkstätten da am Dammacker draußen. Hast du den noch mitbekommen?
Ja,
Dammacker,
ja.
Dammacker war also ganz fantastisch. Da ist heute ein Wohngebiet, ein neues. Und das war damals eine tolle Halle direkt da am Werdersee. Wir hatten alle Möglichkeiten, konnten Krach machen, draußen arbeiten, drinnen arbeiten. Also, nee, das war sehr schön.
Hat sich das so ein bisschen verändert, die Szene jetzt?
Ja, total, klar, absolut. Also von Figürlichkeit mal abgesehen wird halt, ja, es wird halt sehr viel mehr mit Computern gearbeitet. Also es ist einfach, es geht mehr in Installationen, in einfach die moderneren Richtungen der Kunst, sage ich mal so, oder die zeitgenössisch mehr angesagten Sachen der Kunst, wie man das sehen möchte. Also wir sind da tatsächlich noch relativ oldschool, Markus und ich und Annegret und halt figürlich und sehr traditionell arbeitend.
Genau, und das macht ihr auch hier im Western, deswegen gibt es auch am 13. April einen Tag der offenen Tür. Da werden sich diese Werkstätten alle mal präsentieren. Wir präsentieren jetzt wieder ein wenig Musik. Stefan, was hören wir jetzt von dir?
Wir hören jetzt von Everything But the Girl, Two Star.
Schöner Wunschtitel von Stefan Sachsen, seines Zeichen Steinbildhauer und hier noch zu Gast Markus Koller, Holzbildhauer. Ich frage jetzt mal ganz salopp, was verbindet eigentlich die beiden Disziplinen? Also ihr kloppt beide auf Gegenstände, sage ich jetzt mal so ganz salopp gesagt. Halt. Ja, gibt es da unterschiedliche Werkzeuge?
Also du guckst mich jetzt an, ich ja, antworte mal.
Die Frage an beide.
Markus wird gleich was. Ja, im Grunde genommen sind die zwei Disziplinen ähnlich, weil wir halt wegnehmen. Wir sind subtrahierend, also wir sind nicht aufbauend wie beim Ton, sondern wir skulptieren. Wir nehmen halt von einem Werkstoff die Massen weg. Das heißt, die Problematik ist dieselbe, was weg ist, ist weg. Man muss sich das halt gut überlegen. So. Die Werkzeuge sind durchaus unterschiedlich. Beim Stein kann man prellen, das heißt, man kann ein Eisen ansetzen und man kann dem Stein einen Schlag versetzen und Massen fliegen weg, was beim Holz in dem Sinne, glaube ich, nicht passiert, sondern da muss man wirklich fleißig abschnitzen. Also man muss da wirklich den Beitel durchziehen. In beiden Disziplinen werden auch Maschinen eingesetzt. Beim Stein ist es eher eine Flex, also in den Kursen jetzt nicht, bei mir jedenfalls. Aber wenn ich im Atelier arbeite, also ganz grobe Massen, kann man gut mit einer Flex vorher eliminieren. Und bei Markus in den Kursen, auch hier vor Ort, findet das dann mit einer Kettensäge statt, das, wo dann hier draußen so grobe Formen schon mal abgenommen werden. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob beim Holz, ob es da auch Pressluft gibt. Also beim Stein gibt es die Möglichkeit der Pressluftbearbeitung. Ich selber mache es nicht, in den Kursen schon dreimal nicht. Also das heißt, ich mache das mit Hammer und Meißel und Knüpfel. Das sind die traditionellen Werkzeuge. Da hat sich auch seit den Griechen oder den Ägyptern nicht viel getan. Also ich war gerade in Athen im Nationalmuseum. Da sind die damaligen Werkzeuge und die sehen nicht viel anders aus als die heutigen. Aber wie gesagt, beim Holz, da kann Markus mehr zu sagen, da muss man mit der Maser arbeiten und so. Das ist, glaube ich, fast sogar schwieriger als beim Stein. Also jeder Werkstoff hat so seine Regeln. Beim Stein darf man nicht nach außen arbeiten, man muss immer zur Masse hinarbeiten, sonst fliegen die Kanten weg. Da ist das Holz eventuell ein bisschen stabiler oder so, weiß ich nicht. Ja, es ist, ja, Markus, was meinst du?
Ja, ich sehe ihn schon, er möchte auch was sagen.
Ja. Naja, das stimmt genau. Also bei Holz ist vielleicht, der große Unterschied ist natürlich der Maserverlauf, also die Faserrichtung. Mhm. Aber es gibt genau das gleiche Problem wie beim Stein auch. Nach außen arbeiten bedeutet dann auch, dann können einem die Fasern rausreißen. Mhm. Das ist so. Ja, das passiert halt gerne. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass viele immer denken, dass Stein deutlich länger dauert. Und oft stimmt das auch, weil Stein einfach ein härteres Material meistens ist als Holz. Aber wer schon mal in einem alten Bauernhaus zum Beispiel einen Eichenbalken rausgenommen hat und versucht hat, den mal durchzusägen, weiß, das ist dann sagt man aber auch hart wie Stein. Das ist dann tatsächlich, auch Holz kann wahnsinnig hart werden. Deshalb ist bei Holz immer wichtig, dass das Werkzeug scharf ist, eigentlich noch mehr als beim Stein. Beim Stein ist dann so mit Spitzeisen, auch mit Spitzeisen eigentlich prellt man auch mit denen. Man schneidet ja nie richtig, sondern es wird sozusagen, auch mit einem Flacheisen wird eigentlich immer der Stein sozusagen wegpulverisiert oder Stückchen abgehauen. Während das beim Holz immer so ist, dass die Klinge muss so durchschneiden durchs Holz. Und deshalb muss das immer rattenscharf sein. Also vorne ist so eine ganz feine Kante dann dran geschliffen, die ist wirklich wie ein Rasiermesser. Und da kann man sich auch eben schnell dran schneiden, wenn man mal eben so falsch ans Messer greift.
Ne? Passiert aber eher selten, ne?
Ja, mir passiert das öfter, wenn ich dann abends die Sachen einsortiere und krieg dann noch eine Frage gestellt. Irgendein Teilnehmer kommt, du sag mal, wie ist denn das? Und dann zack, habe ich schon reingegriffen.
Also Multitasking no.
Also den Profis passiert das, glaube ich, sogar mehr als das kann den, sein. Ja, weil man dann irgendwie denkt, ach ja, irgendwie so, also man wird dann vielleicht auch manchmal zu entspannt oder zu locker.
Mhm. Mhm. Aber Stefan sagt, er ist dieser alten Tradition verpflichtet, also wirklich nur mit Mannes Muskel, Frauenkraft, wie man das auch nennen möchte, zu arbeiten. Setzt du dann so Kettensägen ein, um ein schnelleres Ergebnis zu bekommen oder die Teilnehmer?
Ja, also für meine eigene Arbeit ja, auf jeden Fall. Und für die Teilnehmer mache ich das auch. Das ist mit dieser Maschinenarbeit, ist in diesen Kursen auch immer ein versicherungstechnisches Problem. Da kann man nicht einfach jeden mit losgehen lassen. Das mache ich dann sozusagen nach Anweisung der Teilnehmer, schneide ich dann zu. Aber das, da wir nicht prellen können, also keine großen Stücke wegmachen, ist dann teilweise, stellt sich die Frage, ja, was machen wir denn mit diesen 10x10 cm? Müssen die wirklich von Hand da wegkloppen, wenn nur eine Woche Zeit ist? Ne? Weil die Entscheidungen werden natürlich nicht da getroffen, wo man Masse wegnimmt, sondern wo man dann halt an der Form arbeitet und so.
Ah ja, und ich weiß von Stefan, du bist immer früher oder immer noch, du fährst unseren berühmten Steinbruch und holst dir da deine Steine raus, ne? Ist das so?
Achso, ja, das mache ich jetzt nächste Woche auch wieder.
Genau. Wie macht das Markus? Was für ein Holz verwendest du? Oder kann es auch sein, dass ein Teilnehmer sagt, Mensch, besorg mir mal so ein Balsaholz, dann geht alles schneller. Wird damit auch gearbeitet?
Ja.
Gibt es das noch, Balsaholz? Ich kenne das so aus dem
Ehrlich Berg gesagt weiß ich das auch nicht. Also was gerne genommen wird, ist so Lindenholz. Das ist aber gar nicht so einfach zu bekommen in einer guten Qualität. Ja, ich muss immer in der Fällzeit, muss ich die Augen offen halten und verschiedenste Örtlichkeiten abklappern und gucken, ob ich irgendwo was kaufen kann. Da bin ich so drauf angewiesen, wenn man losgeht und versucht, meinetwegen bei den Künstlerbedarfsläden, das würde Stefan auch nicht machen, da Steine zu kaufen oder so, dann zahlt man sich dumm und dusselig, weil natürlich so viele Zwischenhändler da auch noch mit dranhängen und die Stücke sind dann relativ klein. So, und manchmal sogar noch zusammengeleimt bei Holz. Es ist dann, je größer das wird, die schneiden halt alles klein, trocknen es und hobeln es aus und leimen es wieder zusammen, so ungefähr. Das macht irgendwie keinen Spaß. Also da muss man Augen offen halten und ich habe auch schon inseriert auf dem schwarzen Brett im Internet und so, um da irgendwo an Holz zu kommen.
Hast du denn?
Zumal, also wenn ich da gerade reingrätschen darf, also weil es ja durchaus auch Teilnehmer gibt, die auf ganz eigene wurzelartige Formen stehen, genauso wie sie in den Steinkursen auf die Steine stehen, ja, die eigentlich so überhaupt keine Möglichkeiten bieten, weil sie schon dermaßen eine eigene Form haben, dass man sich da nur anlehnen kann und schrundig sind und noch irgendwelche Schichten von der Urmasse da. Also ja, also von daher ist da jeder Jack anders und gerade für die ist das schön, wenn man da ganz unterschiedliche Formen hat.
Mhm. Was würde sein, wenn einer von euch, meinetwegen der Markus, macht jetzt einen Holzbildhauerkurs und du fällst aus, könnte Stefan das irgendwie so übernehmen ansatzweise oder wird das gar nicht funktionieren von deiner Ausbildung?
Also das würde nur insofern funktionieren, dass ich ihm so in den Formen sage, wie ich es machen würde. Rein technisch würde ich da die Hand von weglassen, weil ich keine Ahnung von Holzbildhauerei habe, also von der Technik des Holzbildhauerns. Also ich habe keine Ahnung mit den Masern oder so. Ich habe als Kind mit Rinde geschnitzt. Aber seitdem habe ich keine Holzerfahrung mehr. Also das könnte ich schlicht und ergreifend nicht. Von den Regularien, wie so ein Kopf ungefähr gebaut ist oder so ein Körper, da könnte ich natürlich was aufzeichnen oder sagen, ich würde es so und so machen. Aber wie gesagt, die Technik, da würde ich sagen, ui, da wart mal auf Markus.
Und wie wäre das bei dir umgekehrt?
Ja, das wäre aber so ähnlich. Ich habe mal einmal einen Teilnehmer gehabt in der Sommerakademie, dessen Steinbildhauerkurs ist ausgefallen und dann haben sie ihn zu mir gegeben. Und der wollte unbedingt Stein machen. Und Stefan hat den Stein besorgt und so und das Werkzeug. Also es war alles wunderbar. Und da habe ich aber gemerkt, ich habe da überhaupt keine Praxis, also was diese ganze Steinbearbeitung betrifft. Ich habe dem dann schon immer was gesagt so dazu und dann ja probier mal mit einem Zahneisen, habe ihm mal ein bisschen was vorgemacht. Aber so wie Stefan das vormachen kann, kann ich überhaupt nicht. Dafür null Praxis.
Mhm. Gut, wir werden jetzt auch ganz praktisch. Wir werden uns jetzt wieder der Musik zuwenden. Markus, du hast jetzt einen Künstler oder eine Band ist das, wo der Künstler jetzt verstorben ist.
Stimmt, Mark Hollis, also ist gerade gestorben, der Komponist und Frontmann von Talk Talk. Das war so eine Band von aus meiner Jugend eigentlich, ne? So als ich 15, 16 war und so. Das waren so meine Helden. Aber damals haben die so richtige Popmusik gemacht und das fand ich total spannend. Die haben dann immer sich weiter entfernt, immer mehr improvisiert. Die Platten wurden immer unzugänglicher und auch weniger radiotauglich. Und aus so einer aus der zweiten oder dritten Platte habe ich jetzt mal ein Stück mitgebracht, After the Flood.
Das soll ein bisschen heftiger sein, ne?
Nö, heftig ist es nicht, aber so ein bisschen schräger mit ein bisschen Noise drin und so ein Zeugs halt.
Wir werden es hören.
Ganz ruhig.
Thank you.
Sie hören nach wie vor das Westernradio, die Ausgabe am 11. April 2019 hier im Programm vom Radio Wizard TV. Ja, das war eben sehr schöne Musik von Talk Talk. Jetzt kommen wir zum nächsten Titel, den sich der Stefan gewünscht hat. Ist auch eine ruhige Ballade, ne?
Achso, gleich wieder Musik. Ja, das ist Lay von Gianna Nannini.
Oh,
Das war Gianna Nannini hier im Westernradio. Nochmal jetzt eine Frage vielleicht an den Markus oder vielleicht auch an Stefan. Fange ich mal mit Markus an. Du hast ja so eine Dozentenlehrtätigkeit, also du gibst Kurse und unterrichtest dann, aber du stellst doch selber aus. Was sind so deine Hauptanliegen? Oder was sehen die Menschen da?
Ja, also die Herangehensweise, wie jeder so an Kunst rangeht, die ist ja total unterschiedlich, auch bei Stefan und mir sehr unterschiedlich, was uns sozusagen antreibt, Bildhauerei zu machen. Bei mir ist es viel weniger die klassischen Vorbilder, als vielmehr sozusagen ein Bild dafür zu finden, was mich im Leben so beschäftigt. Und da ich so von der Vorprägung aus einer Familie komme, die sich sehr viel Gedanken darum gemacht haben, was so der Sinn des Lebens sein könnte und das intensiv gesucht haben, bin auch ich so vorgeprägt, dass ich immer geguckt habe, was macht Leben eigentlich aus, so die grundsätzlichen Fragen zu stellen. Und da bin ich in der Bildhauerei, also so bin ich überhaupt zur Kunst gekommen und da bin ich auch in der Kunst und in der Bildhauerei irgendwann an so eine Grenze gestoßen, wo ich für mich gemerkt habe, ja, also das so zu machen, wie ich das schon in vielen anderen Bildern gesehen habe und das vielleicht noch zu versuchen zu verbessern oder sowas, das käme jetzt irgendwie nicht in Frage und bin dann durch verschiedenste Umwege bin ich aufs Down-Syndrom gekommen und habe da angefangen, mit dieser Physiognomie in der Skulptur zu arbeiten und das immer wieder weiterzuentwickeln und mehr rauszunehmen, wieder reinzubringen und so. Also das heißt, auf den ersten Blick sehen die meisten Menschen in meinen Skulpturen auf jeden Fall Menschen mit Down-Syndrom und können auch mal mehr, mal weniger damit anfangen. Zumindest haben sie immer gleich eine Problemstellung mit an die Hand gegeben.
Ja, was genau hat dich daran fasziniert?
Also
Das ist eine Aussage.
Ja, das erste war, dieses Fremdsein hat mich lange verfolgt. Also, dass ich so das Gefühl hatte, nicht so richtig dazuzugehören und wollte das dann irgendwie auch thematisieren in meinen Skulpturen, dass die so eine gewisse Fremdheit haben. Und dann durch verschiedenste Umwege, das zu erzählen wäre irgendwie ein bisschen zu langwierig, bin ich beim Down-Syndrom gelandet und damit dann bei Erinnerungen an Menschen, mit denen ich mal zu tun hatte und die ich als wahnsinnig positiv erlebt habe. Fremd, klar, aber wahnsinnig positiv, emotional anrührend auch für mich als empathischen Menschen. Und da war irgendwie hat so einen Klick gemacht. Womöglich hätte ich sonst aufgehört mit Bildhauerei. Also wenn ich das Thema nicht gefunden hätte, hätte ich aufgehört. Und das ist lustigerweise dann zusammengewachsen, weil Menschen, die Skulpturen gesehen haben, haben dann gedacht, ja, der muss ja irgendeine Beziehung dazu haben, also wahrscheinlich irgendeine Betreuungstätigkeit oder ein Geschwisterteil oder so. Dann wurde ich also gefragt, ob ich nicht auch Lust hätte, Jugendliche mit Down-Syndrom zu betreuen. Habe ich gesagt, klar, warum nicht? Und so bin ich dann da, ist das so zusammengewachsen. Jetzt mache ich halt öfter mal was für einen Verein, für einen Elternverein von Kindern mit Down-Syndrom.
Ja, das ist ja schön, ne? Stefan, du stellst auch aus?
Ja, selten, also in den letzten Jahren. Also ich funktioniere tatsächlich hauptsächlich über die Kurse, die ich ja hier in Bremen sehr regelmäßig gebe und im Sommer bin ich ja immer in Berlin. Und glücklicherweise eigentlich, ja, so seit die letzten 3-4 Jahren arbeite ich eigentlich immer Aufträge ab. Und im Grunde genommen bin ich da tatsächlich so auf den Wegen meiner Vorbilder, wie Markus ja schon sagt. Ich orientiere mich schon sehr an den alten Griechen, an der Renaissance. Also wie ich dazu gekommen bin, ich bin in Trier aufgewachsen und in Trier gibt es ganz viele Kirchen. Und da stehen immer irgendwelche Madonnen rum und dann sitzt man da in der Kirche, weil man da jetzt nun mal so sitzt und hat nichts zu tun und guckt sich die an und denkt sich, die nehmen mich irgendwie auf, also die geben mir was. Ich kann gut gelaunt sein, ich kann schlecht gelaunt sein, ich kann mir die angucken. Die strahlen irgendwie was wieder, die nehmen mich auf und geben mir auch was. Und das fand ich immer sehr beruhigend und sehr gut und sehr schön. Und also das ist insofern tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen mehr mein Ansatz, dass ich glaube, dass all das, was man in eine Skulptur, oder das hat keinen Gegensatz, aber nur für mich zu sprechen, was man in eine Skulptur an Liebe reingibt, strahlt sie dann auch wieder ab. Oder was vom Herzen kommt, kann dann auch irgendwo ein Herz treffen. Insofern haben mich immer Gesichter Menschen interessiert und die Herangehensweise, dann klar, da habe ich mich dann wirklich an den Vorbildern orientiert, weil weil besser als die Griechen kann man das nicht machen. Ich war jetzt gerade wieder in Athen gewesen und es ist einfach auch schön zu sehen, dass da halt auch die Menschen von heute, selbst wenn sie ganz jung sind und eigentlich 90% des Tages am Smartphone hängen, trotzdem kriegt man mit, jo, die sind dann doch beeindruckt. Also die gucken sich das dann doch an und merken, irgendwas hat das mit mir zu tun. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo hatte ich geschaut? Ach so, ja, und genau, ich bin auf den Wegen meiner Vorfahren, weil diese Vorfahren waren ja alles Auftragsarbeiter. Das heißt, die haben das ja nicht gemacht, och, weil sie irgendwie Lust darauf hatten, in der Hoffnung, dass irgendwann mal sich da jemand für interessieren würde, sondern die wussten genau, das kommt dann, wenn es fertig ist, da und dahin, das will der und der haben und das ist für den und den Sinn und Zweck. Und somit finde ich das natürlich auch toll, wenn ich Sachen bekomme, Aufträge, die mich interessieren, weil ich weiß, erstens ganz banal, ich bekomme Geld dafür, weil als Künstler ist das ja nun, na, muss man gucken, wie man irgendwie klarkommt, so. Und aber ich muss mich an etwas reiben. Ich habe eine Vorgabe, ich weiß, das soll da und dahin, das soll diesen Zweck erfüllen. Und das ist eine schöne Sache, das reizt mich sehr und das freut mich auch, dass das jetzt am Ende meiner Karriere, dass das halt, ja, dass das zunimmt. Das finde ich sehr schön, dass man, ja, diese Auftragstätigkeit, das macht mir sehr viel Spaß und ja, so sieht das aus.
Vielleicht eine gewisse Gelassenheit heraus?
Eine Gelassenheit, eine Gelassenheit insofern, dass ich schon merke, ich mache das ja jetzt, Markus wird das ja auch ewige Zeit machen, sein Metier und ich auch. Und wenn man sich so lange über 30 Jahre, 35 Jahre, 36 Jahre ernsthaft mit einer Sache beschäftigt, dann kann man die nachher auch irgendwann doch relativ gut. Und wenn man dann halt, ich sag mal, nicht ganz so hochtourig unterwegs ist, wie, jetzt kommen wir wieder am Anfang, die neue Kunst ist ja schon sehr schwierig und für die meisten Menschen schlecht einzusehen oder einfach unverständlich. Und diese Künstler haben dann ein großes Problem. Entweder sie schaffen das, sich wirklich durchzusetzen mit ihrer Kunst, oder sie haben relativ wenig zu verkaufen. Das ist ein Problem. Wir können Kurse anbieten, weil der Mensch an und für sich wird immer interessieren. Es wird immer wieder Menschen geben, die Lust haben, selber was darzustellen. Und da ist Mensch immer ein Bezugspunkt. Und insofern, ich mache jetzt mittlerweile auch hier die Zeichenkurse, habe jetzt auch in Athen viel Porträts gezeichnet. Und das macht mir Spaß und man merkt einfach, man kann sich ja darauf verlassen, dass man so ein gewisses Können hat und es wird schon irgendwie weitergehen. Ja, eine Gelassenheit kommt dann schon. Mhm.
Da hätte ich noch eine Frage an den Markus Können. Ich bin ja auch oft mal in Kirchen, also nicht nur in Lübeck, in der Marienkirche. Ich komme aus Lübeck, da gibt es so wunderschöne Kirchen. Wenn ich mal die Altäre mir anschaue, ist das nicht Wahnsinn, was die Leute damals gemacht haben? Hat das auch noch mit Holzbildhauerei zu tun?
Ja, das Handwerk Holzbildhauerei, das war ja vor allen Dingen für den sakralen Raum natürlich. Ne? Das ist aber eigentlich hier im Norden gar nicht so wahnsinnig weit verbreitet gewesen, weil hier ja vor allen Dingen die ganzen Evangelien waren und dann noch mit diesem Hintergrund sozusagen die möglichst bildlose Kirche hier zu performen, sage ich jetzt mal. Da gibt es hier eigentlich nicht so eine Wahnsinnstradition, was das betrifft. Das merkt man eben auch daran, dass die Holzschnitzer, so heißen die dann ja, die Schulen dafür, fürs Handwerk des Holzschnitzens, dass die in Süddeutschland mehr zu finden sind oder im Osten. Hier im Norden gibt es, glaube ich, vielleicht weiß Stefan das, aber ich meine, es gäbe nur entweder eine in Flensburg oder in Hildesheim oder so. Irgendwo gibt es schon eine Holzschnitzerschule, aber viel weniger als
mit Ja, ich meine Flensburg.
Mhm. Kann sein.
Na, ich meinte so eher die Faszination. Wie haben die das hingekriegt? So um die Ecken, das ist ja so plastisch, also nur mit einer Feile oder mit so einem Spatel, ich bin ja nur kein Experte.
Also wie? Die klassischen Holzschnitzer, die machen alles mit diesen Stecheisen. Da wird hier nicht mit Schleifen, Raspeln, Feilen und so gearbeitet. Da gibt es ein Spezialwerkzeug, hingeschliffen und das Können natürlich. Vielleicht haben die auch mal hin und wieder was gesägt oder gebohrt. Aber die Oberfläche ist immer geschnitzt. So. Das ist auch die beste. Die Japaner zum Beispiel, also das ist jetzt so eine rein handwerkliche Sache, die Japaner fanden immer skurril, dass hier in Europa die Oberflächen zum Beispiel von Möbeln geschliffen wurden. Das ist ja zwar mini kleine Körnchen, aber es ist trotzdem so, als würdest du mit einer Gabel über eine Oberfläche kratzen. Und das fanden die immer merkwürdig. Bei denen wurden die Flächen gehobelt und damit es dann nicht so komische Ecken gab, wo die geraden Stecheisen reingehauen sind, waren die jetzt so ein bisschen rund angeschliffen. Und dadurch hat man sozusagen immer so leichte Hohlkehlen auf diesen Tischoberflächen oder sowas. Das ist die traditionelle Art und Weise, weil dann hast du diese Schnitte, mit denen dann so das Holz glänzt und so. Mhm. Das fanden die halt toll. Also.
Ja, ist ja eigentlich auch viel spannender.
Na klar.
Und jetzt gerade auf den Steinbereich, wo du fragtest nach Werkzeugen. Also es gibt ja wirklich Sachen, wenn ich mir die angucke, auch jetzt wieder in Athen, wo ich nicht weiß, wie die das gemacht haben. Mhm. Beziehungsweise die hatten damals ganz offensichtlich Schmiede da immer in den Werkstätten und dann hat der zu dem gesagt, pass auf Schmied, ich brauche jetzt ein Eisen, das muss 35 Zentimeter lang sein und so eine Biegung machen, sonst komme ich da nicht hin, weil anders ist das nicht möglich. Also da, die machen damit Unterfalten und rutschen da rein. Gut, die haben dann auch Sklaven da an der Hand gehabt, die haben dann ein halbes Jahr nichts weiter gemacht, als diese eine Falte da in die Tiefe zu schleifen. Aber trotzdem, das ist irre. Es gibt wirklich Sachen, wo ich heute nicht mehr weiß, wie die das damals gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Und grundsätzlich ist das auch so, wie bei den Holzbildhauereien damals auch, dass die natürlich wirklich glaubten, das, was ich hier mache, da guckt gerade einer ganz ja. oben zu, dass das auch richtig gut wird. Also diese Inbrunst, diese Liebe, das bringen wir heute nicht mehr. Also diese Konzentration gibt es auch heute nicht mehr. Weil wenn man sich das vorstellt, so ein griechischer Bildhauer, der hat ja in einer wunderschönen Welt gelebt. Das heißt, der hatte noch keine Neonröhren, der hatte noch keine hässlichen Bauten, wie jetzt vom Bahnhof oder die sowas. Der musste sich sowas nicht angucken. Das war alles wunderschön, der hat unterm Stern, das war eigentlich alles, was er sah, war schön. Das heißt, die optischen Eindrücke waren schön und die hatten einfach den Glauben, die Liebe und die Zeit, dann diese Werke zu schaffen, die heute nicht mehr möglich sind. Die sind einfach in vielerlei Hinsicht, heute sind die so nicht mehr möglich.
Ja, fast schon ein Schlusswort für diesen jetzigen Redeblock. Aber wir machen erst nochmal Musik. Wir wollen ja gleich auf die Jubiläumsausstellung zu sprechen kommen. Aber erst nochmal ein bisschen Musik. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Das kann der Markus auch selber mal ansagen.
Ja, das ganz besonders weiß ich nicht. Aber auch wieder was mit einer Geschichte im Hintergrund. Mardi Gras BB ist eine deutsche Band, so aus dem Raum Mannheim, Heidelberg. Und als ich damals dort kurz mal für ein Jahr gelebt habe mit meiner Frau, heutigen Frau zusammen, habe ich mir da eine CD gekauft, kam dann nach Hause und habe gesagt, hier, guck mal, habe ich mir gerade gekauft und hörte die. Und dann hat sie gesagt, ach ja, da spielt der Lömsch mit. Also die kommt nämlich aus der Ecke und die kannte dann einer aus der Brass-Section. Ja, und deshalb ist sozusagen das eines der Stücke, die ich mal mitgebracht habe. Dreamtime in Memphis.
Zodiacal claim that brought us through. just dance the night away.
Diesen Titel mussten wir leider ausblenden. Wir befinden uns jetzt im letzten Redeblock. Es geht jetzt um den kommenden Samstag, die Ausstellung 25 Jahre Steinbildhauerei im Westend und auch Tag der offenen Tür der Bildhauerwerkstätten. Die gibt es jetzt 5 Jahre. Alles findet um 19 Uhr statt. Was wird da gezeigt in den Bildhauerwerkstätten?
Also wir schauen nochmal, was so an Arbeiten von den Teilnehmern zusammenkommt. Geplant ist, dass wir das Bildhaueratelier, in dem wir dann im Winter arbeiten, auch voll machen, sozusagen mit Arbeiten. Da soll Holz gezeigt werden, Zeichnungen und Keramiken. Da sind wir darauf angewiesen, dass die Leute die Sachen vorbeibringen und machen daraus dann eine Ausstellung.
Und dann wieder die Ausstellung, da ist ja nun Stefan Sachsen, der leider habe ich eigentlich schon gratuliert, 25 Jahre hier im Westen.
Nein, noch nicht,
bravo.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Also das, ja. Ich warte hier und warte. Also.
Stefan, das tut mir unsäglich leid, ich habe jetzt auch kein Getränk, außer einen abgestandenen Kaffee, aber den können wir nicht mehr trinken.
Na, danke.
Der ist, nein, das müssen wir rausschneiden, ne?
No, alles gut,
alles gut. Nein, schneiden kann man hier gar nichts mehr. Ja, Stefan, bist du da so ein bisschen mit Freude erfüllt? Wahrscheinlich, ne?
Ja, natürlich, ja klar. Ja, mit Freude, Stolz, Wehmut, keine Ahnung. Ja, ich kam ja seinerzeit zu diesen Kursen wie eine Jungfrau zum Kinder. Also der Gustav Tillmann seinerzeit hatte damals hier diesen Kunstanbiet. Das war so ein seltsames Wort damals hier. Kunstanbiet hieß das, war er der Leiter dafür. Und da gab es wohl dann hier mal so einen Versuchsballon mit einem Bildhauereikurs, wo hier wohl ein Steinmetz, der Betriebe irgendwie das geleitet hat. Und er meinte also, reges Interesse war da, aber so insgesamt war es wohl nicht ganz so, wie die Leute sich das so gedacht hatten. Und ein Teilnehmer dieses Versuchsballons, der hatte vorher bei mir in Südfrankreich einen Steinbildhauereikurs mitgemacht. Und der brachte die Verbindung. Und und dann habe ich mich hier vorgestellt. Und ja, jetzt läuft das seit 25 Jahren tatsächlich hier.
Und seit 5 Jahren gibt es diese zusammengefasste Bildhauerwerk oder die Bildhauerwerkstätten.
Genau. Also, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, Mensch, hier dieses Haus ist doch großartig. Das hat so viele Möglichkeiten. Und das ist ja eigentlich schade, dass nicht viel mehr hier passiert. Also um mal hier ein bisschen Werbung für das Haus zu machen. Das Haus ist verkehrstechnisch super gelegen. Ja, also man kann total. Hier, man ist ratzfatz vom Viertel hier, wo sehr viele Klientel, das muss man mal so sagen, von uns kommt hier von den Kursen. Man ist ratzfatz hier am Westend. Man hat einen riesen Parkplatz hier. Die S-Bahn, die Straßenbahn hält gleich hier. Also ein wunderbares Haus. Wir haben hier dann die Möglichkeit, wie jetzt zum Beispiel, eine große Feier zu feiern, weil wir einen großen Saal haben, wo danach später getanzt wird. Also es wird hier Theater, Musik, was es hier alles gibt. Also es ist alles ganz großartig, diese Möglichkeiten. Und das haben wir dann jetzt hier mit Holzbildhauereikursen, mit den Modellierkursen von Annegret. Ja. Du machst Zeichen.
Ja, ich wollte sagen, das Westend befindet sich in der Wallerherrstraße 294, genau. Mit der Straßenbahn gut zu erreichen, wenn man aus der Innenstadt Richtung Krüpling fährt. Oder auch mit der 2-Haltestelle Waller Friedhof. Und wer hier noch was wissen möchte, kann hier auch anrufen. Telefon 0421 und dann die 6160455. Vielleicht bei Interesse an Kursen einfach sich hier melden. Genau, das ist das Westend. Eine Sache ist noch, bei beiden Kursen, also ich bin ja nun oft hier im Hause. Und wenn ihr beide Kurse macht, das ist immer sehr familiär. Also Kaffee kochen ist auch immer eine große Aufgabe.
Ja, das ist allerdings so, ja.
Das ist schön.
Ich backe sogar immer einen Kuchen zum ersten Tag und so.
Echt?
Ja. Nee, also das, ich versuche das schon so, die Teilnehmer sollen sich wohlfühlen. Das ist mal das A und O. Ich meine, die verbringen hier ihre Freizeit und so. Und das macht auch was, wenn die Leute sich verstehen. Es ist ja, ich bin ja nicht der einzige Referenzpunkt in diesem Kurs, sondern andere sagen auch was zu den Skulpturen. Das passiert aber nur, wenn auch die Stimmung so ist, dass man sich das traut. Und das ist mir halt immer ganz wichtig. Und deshalb möchte ich immer, dass es eine gute Stimmung ist.
Gilt auch für Stefan, ne?
Nö, mir ist das vollkommen egal. Nein, also ich habe es noch nicht selber zum Kuchen gebracht, ganz einfach, weil ich das nicht kann. Aber immerhin, ich bringe dann immer zum Mittagessen hier, fahre ich zum türkischen Imbiss und bringe dann die Sachen, die die Kursteilnehmer bei mir bestellen. Das ist so mein bescheidener Beitrag. Aber es ist tatsächlich so, wir haben auch immer Kuchen satt da, weil es dann immer wieder nette Kursteilnehmerinnen gibt oder die Frauen von Kursteilnehmern. Böse Zunge, die irgendwie leckere Kuchen beitragen. Also das ist ganz wichtig, wie Markus sagt, dass die Leute sich wohlfühlen und ja.
Stefan, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich darf auch sagen, ihr arbeitet ja draußen in der freien Natur, also draußen vor dem Park oder auf dem Parkplatz. Und du hast da vielleicht mit meiner Mithilfe einen schönen Unterstand gebaut.
Windy, das ist schön, dass du mich daran erinnerst. Also, Sie können das hier im Radio nicht sehen, aber Windy ist ein Mann wie eine deutsche Eiche. Also, das ist unglaublich. Und er hat mit einem kleinen Finger mal einen Unterstand gehalten, während ich die Bauten darunter fertigte. Also, und das trägt er mir hier seit 10 Jahren nach. Windy, immer wieder gerne.
Also, ja, das ist gut. Ja, dann, also wie gesagt, kommen Sie ins Western in 2 Tagen. Am Samstag, den 13. April, geht's los um 19 Uhr. Wieder mit Öffnungsrede, Begrüßung, Sektempfang und anschließender Party. Das ist doch
genau, so genau. Geplant. Es gibt Speis und Trank, es gibt eine Party, es kann getanzt werden, Live-Musik. Also das heißt hier, Peter Dahm wird irgendwas im Köcher haben. Er weiß noch nicht, weil das Ostern sind, wen er zusammenbekommt. Und Windy, du machst ein Zeichen.
Peter Dahm ist der künstlerische Leiter hier. Das muss man immer wieder sagen.
Genau.
Und ja. Musiker. Nur mal so zur Erklärung. Genau, der wird dann spielen. Ich darf mich jetzt gleich von allen, also nicht nur von den beiden Gästen, auch vom Publikum verabschieden, draußen an den Radiogeräten oder wo immer Sie das jetzt auch hören. Hier ein Hinweis, das nächste Westernradio gibt es dann am 25. April. Das ist natürlich ein Donnerstag. Alle 14 Tage hier das Westernradio. Wenn Sie aber nicht Radio hören wollen, können Sie auch ins Westend kommen, denn an diesem Abend gibt es um 20 Uhr den Film Das Kabinett des Dr. Caligari, ein Klassiker von Robert Wiene. Ein Stummfilm mit Live-Musik und live wird das begleitet vom Caligari-Ensemble. Das sind Pia Mara, Hauser Flöte, Lukas Oppermann, Gitarre, Matthias Boutros, Violoncello und Sebastian Metkin, Percussion. Ja, 20 Uhr hier im Westend. Ja, jetzt noch ein letztes Wort von Stefan.
Genau, weil das ja letzten Endes auch so ein bisschen Werbung sein soll. Also wer sich dafür interessiert, hier für unsere Kurse, es gibt die Seite bildhauerwerkstatt.de. Ne? So ist richtig.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Und da findet, Westendbildhauerwerkstatt.de. Genau, Westendbildhauerwerkstatt.de. Bremen und dann findet man alles zu den Kursen, die Zeiten, die Kosten und so weiter und so fort. Also da kann man sich mit uns in Kontakt setzen.
Ja, wunderbar. Also vielen Dank an euch beide. Und das letzte Wort hat Johnny Cash. Und wer möchte das jetzt richtig mal formvollendet ansagen, bevor ich mich jetzt als Sendeverantwortlicher verabschiede?
Ja, ist ganz schön. Ich habe es mitgebracht, aber Markus meinte, er hätte es auch im Kopf gehabt. Also von daher ist das unser gemeinsamer Titel zum Abschied hier. Also alles wunderbar. Ja, übermorgen ist es soweit. Wir freuen uns auf alle, die kommen. Bringen Sie Ihre Freunde mit. Haben Sie einen schönen Abend. Bis denn. Achso, Johnny Cash kommt. Genau. Was soll ich noch sagen? Hört? Hört.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real, the needle tears a hole. The old familiar sting, try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear.